Ja, heute im Podcast darf ich ganz herzlich Dörte Mark begrüßen. Ich bin ganz glücklich, Dörte, dass wir heute miteinander sprechen. Ich habe dich das erste Mal erlebt bei der German Speakers Association. Das ist ja der Verband der Redner. Und da hast du auf der Bühne gestanden und, wie ich fand, sehr bewegend deine Geschichte, deine Erfahrung erzählt. Und jetzt, wenn ich an das Modell der Säulen des Lebens denke, was ja für den Podcast die Grundlage ist, dann bist du für mich stellvertretend wirklich für das Thema oder für die Säule Gesundheit und Körper, weil du da so viel erlebt, erreicht hast und zu erzählen und zu teilen hast. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute Morgen Zeit hast für unser Gespräch, Dörte.
Ja, danke Anja für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Dörte, du hast in deiner Keynote ja dein Leben erzählt und wie du auch zu der geworden bist, die du heute bist. Du stehst ja heute viel auf der Bühne, gibst deine Erfahrungen weiter. Erzähl doch mal aktuell, was machst du heute?
Also ich bin Moderatorin, Coach und Rednerin. Und Rednerin bin ich noch nicht so lange. Also als du mich gesehen hast 2018 auf der Winterkonferenz der GSA, da habe ich noch nicht so oft als Rednerin auf der Bühne gestanden und die Rede war auch noch ganz frisch. Und mittlerweile war ich damit ja bei Gedankentanken und es gibt einige Videos und war auf vielen tollen Bühnen schon damit. Das ist das, was ich aktuell mache. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer das schon wissen. Ich bin blind und darum geht es auch, in der Rede als ja Einstieg für vieles andere, aber darum geht es. Also wie ich erlebt habe, ich konnte früher sehen, hatte da schon eine Karriere als erst Straßenkünstlerin und dann habe ich eine Ausbildung gemacht an einer Zirkustheaterschule und habe Trapez gelernt und hatte dann eine eigene Company mit zwei anderen Frauen und wir tourten und waren sehr erfolgreich, waren das Anfang 20 und dann habe ich diese Diagnose bekommen, dass ich eine seltene Netzhauterkrankung habe, die man nicht behandeln kann und die zu einem fortschreitenden Sehverlust führt, also letztlich zur Erblindung.
Und du, wenn du jetzt so von deiner, du hast ja auch in deiner Rede über deine Geschichte erzählt, also als junge Frau, als junges Mädchen hast du ja also viel Erfahrung gesammelt, so als damals ja noch sehende, voll sehende Frau, sehr sportlich. Bist du ja heute noch, ich habe Bilder gesehen, wo du heute noch Akrobatik machst, weil ich sehr beeindruckt. Ja, aber wenn du so mal von früher erzählst, in dem Alter vor der Diagnose, also erstmal, wie alt warst du denn, als die Diagnose kam?
25.
Mhm. Sehr jung, ja. Und vorher, also voll mit ganz vielen dem, wenn man mal an die Säulen des Lebens denkt, glaube ich, so alle Säulen waren gut gefüllt zu der Zeit. Vielleicht die finanzielle noch nicht, ne? Aber so war ja viel im Fluss, oder?
Ja. Also es war einfach ein wirklich tolles Leben. Und ich habe mich so ein bisschen freigestrampelt. Ich komme so ein bisschen aus der Provinz in Schleswig-Holstein, bin auf einem Bauernhof groß geworden. Und dass ich nun auf eine Zirkustheaterschule gehe und so einen unkonventionellen Weg gehe, das war nicht vorgezeichnet. Ich konnte das, weil ich habe zwei ältere Brüder und ich war so ein bisschen das Nesthäkchen, was eh immer so ein bisschen machen durfte, was sie wollte. Das schon, aber trotzdem war sozusagen der Hintergrund dann, ne, Abitur auf dem Gymnasium in Pinneberg und das war alles so... Nichts, was darauf hingedeutet hätte, dass ich auf die Bühne gehe und dann auch noch mit so einer Sache wie Trapez und Impro-Theater und so weiter. Also da habe ich schon auch für gekämpft und war damit echt glücklich mit dem, was ich hatte, als ich Anfang 20 war. Ja. Also es war super. Ich meine, wir hatten eine Company, die lief. Wir waren drei junge Frauen. Wir hatten auch nicht viel geplant. Plötzlich waren wir total erfolgreich und gefragt. Es war super.
Ja. Und dann, wenn du dich dazu zurückerinnerst, so mit Mitte 20, wie kam es dazu, dass du gemerkt hast, da verändert sich was und dann die Diagnose bekommen hast?
Also die Diagnose heißt Retinitis pigmentosa. Und die habe ich zum ersten Mal gehört, als ich sie selber hatte. Ich wusste nicht, was das ist und man weiß das auch nicht, weil die so selten ist. Also man sagt, einer von 5.000 hat es. Das sind in Deutschland immerhin 20.000 Menschen, aber nichtsdestotrotz, meistens hat man noch nie davon gehört. Mhm. Und es ist eine rein genetische Erkrankung. Also es gibt natürlich nochmal den einen oder anderen äußeren Einfluss, der irgendwie vielleicht was beschleunigt oder auch ein bisschen verlangsamt, aber nicht wesentlich. Also grundsätzlich ist es eine genetische Erkrankung. Und rückblickend weiß ich, dass ich immer schon vielleicht ein bisschen anders gesehen habe als andere oder auch schlechter, aber du weißt ja nicht, was die anderen sehen. Und ich habe ganz viel kompensiert. Es fängt eben nicht an mit, dass du eine Brille brauchst. Es fängt damit an, dass du nicht so gut hell und dunkel adaptieren kannst, ein bisschen nachtblind bist, sich das Gesichtsfeld einschränkt. Ich habe ja jongliert und es gab so ein paar Würfe, die ich nicht so gut gelernt habe und ich habe es immer nicht verstanden. Mittlerweile weiß ich, okay, das war, wenn es sozusagen ein größeres Gesichtsfeld erfordert hat, dann war das für mich schwieriger, diese Jongliermuster zu machen, als wenn es sozusagen in einem engeren Gesichtsfeld ablief. Das, ja. Rückblickend weiß ich das, aber damals wusste ich das gar nicht.
Ja, und als du dann diese Diagnose hattest, das reißt dann ja sicherlich erstmal, du beschreibst es ja auch in deiner Keynote, also wer das mal nachschauen will unter Gedankentank oder die Videos, die du ja auch hast auf deiner Homepage, du schreibst es ja sehr eindrücklich. Wie war das? Wie war das der erste Moment und wie bist du da damit umgegangen? Denn du bist ja großartig damit umgegangen, wenn man jetzt anschaut, was du alles
machst. Am Ende, am Anfang nicht. Am Anfang habe ich gedacht, dass es erstens mal schon mal überhaupt nicht stimmen kann. Ich habe gedacht, das kann nicht sein, dass, der hat sich geirrt und so. Und gleichzeitig, bin ich dann ja noch in Unikliniken, habe das bestätigen lassen und so. Und dann habe ich gedacht, womit die sich aber ganz bestimmt geirrt haben, ist, dass man nichts machen kann. Das ja. konnte ich einfach nicht glauben. Ich war ja jung und naiv und auch ein bisschen arrogant. Ich habe gedacht, natürlich kann man was machen, die haben keine Ahnung. Und es gibt doch so viele Möglichkeiten. Dann habe ich alles versucht. Also die Schulmedizin hatte wirklich gar nichts anzubieten. Nach wie vor gibt es da nichts. Aber es gibt ja so viele Angebote im alternativmedizinischen Bereich und ich habe alles durch. Also ich habe gedacht, selbst wenn kein anderer das bisher mit Erfolg sozusagen angegangen ist, ich werde das schaffen, ich werde es denen zeigen. Das war mein Weg und das habe ich schon auch über ein paar Jahre gemacht, bis ich irgendwann einsehen musste, nee, die haben tatsächlich recht.
Und so dieses, es gibt ja unterschiedliche Muster, mit sowas umzugehen. Du bist ja in die Aktion gegangen, hast gesagt, ich probiere jetzt alles aus. Ne? Also ich bin Kämpfernatur, ich probiere das. So im Nachhinein betrachtet, war das gut? War das in der Zeit wichtig und gut so?
Ja, für mich war das absolut richtig. Also ich sage immer, ich würde es genau so wieder machen. Mhm. Ich glaube, es war wichtig, weil ich was tun musste, so bin ich gestrickt, das ist mal das eine. Und es hätte ja auch klappen können. Ich wusste ja da noch nicht, dass es wirklich nicht klappt. Und wissen wir ja beide, es gibt dann immer auch mal bei sogenannten unheilbaren Erkrankungen doch Wendungen, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Hätte ja klappen können. Und ich glaube, ich musste es tun, weil ich das wirklich nicht überlebt hätte, wenn ich sofort gesagt hätte, okay, ich habe keine Chance, ich werde jetzt blind. Das konnte ich da einfach überhaupt noch nicht mehr vorstellen.
Und du beschreibst ja so diese Phase von, erstmal gehe ich in den Widerstand und sage, nee, die irren sich, also ich glaube, der irrt sich. Dann so in die Aktion, ne, und irgendwann kommt ja dann die Akzeptanz, meist sagt man im Kopf, aber es ist trotzdem nicht im Bauch und im Herzen angekommen. Ne? Also wenn du diese Phase anguckst, wie war das denn? Was hat dir denn da geholfen, in so eine Akzeptanz irgendwann zu kommen?
Also die Phase, wo ich wusste, ich werde das nicht umkehren können oder ich werde es auch nicht aufhalten können und mir immer noch nicht vorstellen konnte, wie es dann werden wird. Ich war ja voller Angst. Ich kannte keine blinden Menschen und wenn, dann hatte ich davon sehr oberflächlich irgendwie ein furchtbares Bild. Also ich war ja plötzlich Opfer meiner eigenen Vorurteile. Also natürlich hatte ich nichts gegen Menschen mit Behinderung, haben ja alle nicht. Ne? Wir haben dann ja eher, sind vielleicht dankbar, dass es uns nicht getroffen hat. Aber es war nicht ein Leben, was ich mir gewünscht hätte, also das Leben, was ich mir so vorgestellt hätte, was dann wohl so ist. Also ich hatte ja völlig falsche Vorstellungen, aber gut, so war es. Geholfen hat mir in einer wirklich dunkelsten Phase, zu wüten, zu weinen, und dass Leute da waren, die mich quasi aufgefangen haben.
Mhm.
Das brauchte ich in der Phase schon. Also, dass ich, ja, es gab schon, die Momente waren nicht so viele, auch nicht so lang, aber es gab schon richtig düstere Momente, wo ich richtig am Ende war, auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, es ist wichtig, eben nicht schnell zu sagen, naja, ich kriege das schon hin und es wird schon irgendwie eine Lösung geben und ich kürze das sozusagen ab. Also ich glaube, für mich war wichtig, auch einmal richtig auf den Boden aufzukommen.
Wenn du so die Phase, du sagst Mitte 20 von der Diagnose, bis du dann wirklich erblindet bist, wie lange warst, hattest du denn da Zeit, dich da mit diesem Thema auch auseinanderzusetzen?
Ja, es geht bei dieser Retinitis pigmentosa geht es sehr schleichend. Also ich war schon ganz schön eingeschränkt, als die Diagnose kam, das hatte ich einfach immer kompensiert. Gar nicht verdrängt, eher kompensiert. Ich habe das gar nicht wirklich mitgekriegt. Rückblickend ja, aber jetzt, ne, es hat nicht so eine große Rolle gespielt. Und dann ging es vielleicht nochmal so über 5 Jahre und wird dann halt sozusagen, schränkt sich das Gesichtsfeld immer mehr ein. Am Ende siehst du quasi wie durch 2 Schlüssellöcher. Auch nicht das, was man sich, wenn man kein Wissen hat, unter blind vorstellt. Also bist einfach so eingeschränkt, dass du eigentlich auch schon einen Blindenstock brauchst. Aber du siehst ja, also du siehst scharf, auch im Zweifel auf 100 Meter. Du kannst ein Buch lesen und so weiter, aber du kannst dich sehr, sehr schwer noch orientieren und schon gar nicht, wenn es irgendwie dämmerig ist oder so. Also insofern ging das einfach wirklich schleichend. Und immer wieder hatte ich Phasen, wenn es eben dämmerig war und ich allein unterwegs war, dass ich wirklich nichts mehr gesehen habe und auch irgendwie davon völlig überrascht wurde, wenn ich doch bei gutem Licht eigentlich eine sehende Person war. Also das ging so eine Weile hin und her.
Und du bist ja dann, hast du ja einen Weg gefunden, dass du gesagt hast, so jetzt bin ich weiterhin irgendwann wieder gehe ich in die Proaktivität. Du hast ja dann bist ja dann irgendwann zu Dialog im Dunkeln auch gekommen. Das war aber, glaube ich, viel später. Ne? Wie ging es weiter?
Es gab einen wirklich entscheidenden Moment, nämlich der Moment, als ich bereit war, mir Hilfe zu holen.
Ja.
Wirklich jetzt Hilfe in Bezug auf Blindsein, nicht nur emotionale Unterstützung und so, sondern ich bin dann irgendwann in eine Beratungsstelle gegangen. Beratungsstelle für Blinde und Sehbehinderte. Und da saß ein Berater, der selbst auch blind war. Und den habe ich dann gefragt, was kann ich denn machen als blinde Frau? Mhm. Und er hat dann zu mir diesen wirklich entscheidenden Satz gesagt. Er hat gesagt, weißt du, eigentlich kannst du als Blinde fast alles machen. Wenn es scheitert, dann an der mangelnden Fantasie der Sehenden.
So entscheidend.
Also erstens mal diese Erlaubnis oder dieser Blick, du kannst fast alles machen. Und dieses fast bezieht sich dann auf Dinge wie Autofahren oder so. Natürlich, rein praktisch geht nicht alles, das ist ganz klar. Und dieses, es scheitert an der mangelnden Fantasie der Sehenden, war auch wichtig, weil ich war ja noch im Kopf eine Sehende. Weißt du, ich konnte es mir noch nicht vorstellen.
Ja.
Aber das war so entscheidend. Naja, und dann habe ich gedacht, dann mal los. Und dann hat er mir gesagt, ne, wie du jetzt lernst mit dem Stock, dich auf der Straße zurechtzufinden, wie du einkaufen lernst, wie du kochen, putzen, alles Mögliche lernst, mit dem Computer umgehen und so weiter.
Da hattest du dann Unterstützung und Begleitung in der Zeit. Also hast du Dinge neu gelernt sozusagen.
Genau, da kriegst du so eine ambulante Reha, da kommen dann immer Menschen und üben das mit dir und so. Das war super und dann habe ich gedacht, naja, jetzt habe ich so viel schon gemacht, aber ich habe ja noch keinen richtigen Abschluss. Und so vernünftig war ich doch, dass ich dachte, naja, als Frau mit Behinderung so ein richtiges Zertifikat, staatlich anerkannt, wäre irgendwie cool. Und dann, ich war die ganze Zeit an der Uni eingeschrieben, bin da aber nicht viel hingegangen. Dann habe ich gedacht, dann mache ich das Studium fertig, aber noch mit einem Hauptfach dabei, auf das ich richtig Bock habe. Und dann habe ich Sport studiert. Also am Ende habe ich das gemacht mit Anglistik, Sportwissenschaften und Erziehungswissenschaften, also ein Lehramtsabschluss.
Toll. Ich habe jetzt gerade auf Social Media dich gesehen. Ich glaube, mit deinem Mann, ne, machst du akrobatische Sachen im Garten? Ist das?
Ja. Also, ich mache immer noch gerne was, ja.
Bist immer noch so fit.
Ich versuche das zu sein. Also ich habe auch noch immer noch ein Trapez im Wohnzimmer hängen. Gut, wir haben auch Kinder, ne? Also für die hat man dann ja auch dann und dann mache ich da mit und oder touren denen was vor. Also ja, ich mache das immer noch gerne. Ja,
ab. Vielleicht verrätst du uns nochmal, Leute, wie alt bist du jetzt, wie alt sind deine Kinder? Und die Geschichte ist ja auch noch ganz spannend. Die erzählst du ja auch in deiner Speech, also mit deinem Mann und wie du deine Familie gegründet hast. Vielleicht magst du das auch nochmal teilen. Viele ja. Fragen jetzt auf einmal. Ja, ja, ja.
Natürlich, total gerne. Also ich hole noch ganz kurz einmal aus, weil einer meiner großen Sorgen, wie lebst du als blinde Frau, war, wie findest du denn dann einen Partner? Hm. Und da habe ich gedacht, ich finde bestimmt nie wieder einen Partner und es ist alles sicherlich irgendwie unmöglich, weil du siehst ja keinen. Und ich würde jetzt nicht sagen, ich war so die super Oberflächliche, aber natürlich habe ich das so gelernt. Man lernt sich kennen über Blicke und flirtet mit Blicken und guckt sich so ein bisschen an und dann geht es irgendwie weiter. Und ich hatte keine Ahnung, wie das überhaupt gehen sollte. Und dachte, ich werde jetzt einfach einsam bleiben und es wird alles ganz traurig. Naja, und meinen Mann habe ich insofern kennengelernt, als dass es dann doch sehr leicht war. Wir wohnten nämlich schon zusammen. Wir wohnten in der WG, in der ich zu der Zeit in Eimsbüttel wohnte, schon 3 Jahre miteinander und kannten uns. Ich hatte ihn auch noch gesehen, aber richtig gefunkt hat es eben erst 3 Jahre, nachdem ich dort eingezogen bin. So haben wir uns kennengelernt und jetzt sind wir... Das ist schon lange her. Wir sind 97 zusammengekommen, also schon 22 Jahre zusammen und verheiratet sind wir 18 Jahre. Total glücklich, ist einfach die Liebe meines Lebens. Und wir haben zusammen 2 Kinder, die sind jetzt 12, wird mein Sohn jetzt im Oktober, unser Sohn, und unsere Tochter ist 15.
Ja, das ist toll, das ist toll. Du hast ja auch gesagt, du hast ihn sehen kennengelernt, ne? Also du hast ein Bild, hast du immer noch ein Bild von ihm im
Kopf? Ja. Also ich habe dir erzählt, ich hatte ja nachher diesen Blick wie durchs Schlüsselloch und ich habe so ein Bild, da waren wir rudern, er war in einem anderen Boot als ich und das Licht war super und ich hatte wirklich noch so einen ganz scharfen Blick auf ihn, er war ein bisschen weiter weg und dieses Bild hat sich komplett bei mir eingebrannt, hat er so ein weißes T-Shirt an, hat sehr dunkle Haare und dieses Bild sehe ich immer noch, ja.
Schön, schön. Ja, das heißt, wie alt bist du jetzt heute? Du bist jetzt?
51.
Und so in der Zeit, als du dann gesagt hast, so jetzt packe ich das, gehen wir nochmal zurück zu Universitätszeiten und so, wie war das denn an der Uni? Du bist ja, als du noch voll sehend warst, an der Uni angefangen und hast dann das Studium irgendwann fortgesetzt. War das trotzdem, also hast du da gehadert oder hast gesagt, das, jetzt bin ich so in der Phase, jetzt will ich das? Wie ging es dir da?
Der Übergang war echt schwer, weil die kannten mich ja und irgendwie hatte ich da so eine besondere Rolle, weil ich ja die Company hatte und auch nicht so oft da war und so. Und dann irgendwie Leute zu treffen, das ist ja an der Uni so, da hast du ja einfach viele Bekannte und ich habe die dann nicht mehr erkannt, wenn ich sie getroffen habe. Die dachten alle, ich bin arrogant geworden. Und gleichzeitig, wenn dich jetzt jemand so trifft und sagt, ah, lange nicht gesehen, wie geht's denn so? Und du sagst, ah, nicht so gut, ich werde blind. Das ist nicht in jeder Situation irgendwie angemessen. Und da gab es einfach auch skurrile Situationen, weil du willst das vielleicht auch nicht jedem sofort irgendwie sagen. Ich habe Situationen gehabt, da habe ich eine halbe Stunde mit jemandem geredet. Ich wusste einfach nicht, wer das ist. Und also Übergang war schon. Ja. Aber wurde dann, und das war das Verrückte, es wurde dann leicht, als ich wirklich blind war, im Sinne von, ich bin mit dem Stock gelaufen, ich habe mit dem Computer eben gearbeitet, konnte nicht mal mit der Hand schreiben und so, als es wirklich klar war, ich bin eben blind und mache Dinge jetzt anders und habe ja mindestens zum Teil auch einfach eine andere Rolle. Da wurde es echt leicht, weil ich habe dazu gestanden und andere fanden das eher interessant als irgendwie, dass sie sich abgewandt haben oder so. Also es waren einfach viele da, die genau auch im Sportstudium, gerade Professoren und Kommilitoninnen und Kommilitonen, die das irgendwie super spannend fanden, was geht, wie weit kann man kommen ohne gucken. Dann haben wir viele Sachen gemacht, wo sich alle irgendwie die Augen verbunden haben und wir geschaut haben, ja, wie macht man denn dann irgendwie Weitsprung oder wie kann man irgendwie einen Tanz lernen, wenn man dann nicht sieht und so. Also das war eigentlich toll, weil alle da quasi mit dran gearbeitet haben.
Und dann bist du irgendwann zum Dialog im Dunkeln gegangen, ne? Wie, ja. Wie bist du dazu gekommen? Da warst du, hast ja auch eine sehr aktive Rolle gehabt. Also vielleicht nochmal 2, 3 Sätze für alle, die den Dialog im Dunkeln, obwohl er jetzt schon sehr bekannt ja ist, noch nicht kennen. Vielleicht sagst du da erstmal 2, 3 Worte zu und dann wie dazu gekommen bist, was du machst.
Also Dialog im Dunkeln ist eine ziemlich einfache Idee, die eine riesige Wirkung dann hat. Es ist so, dass es komplett dunkle Räume gibt, also richtig lichtlos. Du siehst einfach absolut gar nichts. Und in der klassischen Version sozusagen gibt es eine Ausstellung, eine Installation eigentlich, oft groß. Also hier in Hamburg haben wir 600 Quadratmeter, komplett dunkel. Und dann ist es richtig gestaltet, lebensecht gestaltet. Es ist eine Parklandschaft, eine Stadtlandschaft, eine Bootsfahrt sogar. Und es gibt blinde Guides, die die Besucher dort durchführen. Und dann gibt es das Dinner im Dunkeln, davon haben viele gehört, das ist einfach auch noch verbreiteter, auch eine Idee des Dialog im Dunkeln, die aber dann darüber hinaus viele andere nachgemacht haben, wo man eben ein mehrgängiges Menü hat, komplett im Dunkeln. Ja, und so bin ich da hingekommen, weil ich dachte, das ist interessant. Und das erste Mal, als ich selbst die Ausstellung besucht habe, war ich komplett geflasht. Ich fand es so klasse, wie sehende Menschen sich eben darauf einlassen, nicht zu sehen und dabei so viel Spaß haben. Also das klingt vielleicht, wenn man das erste Mal hört, denkt, das ist irgendwie, ja, man wird da im Dunkeln geführt von blinden Leuten, das ist ja bestimmt irgendwie niederschmetternd oder traurig oder beängstigend oder so. Das ist es nicht. Also es ist sehr schnell nach diesen ersten Momenten, wo es für die meisten dann doch so ein bisschen so ist es meistens ziemlich lustig. Weil man Spaß hat, mit anderen Sinnen was zu entdecken und so. Na, so bin ich zum Dialog im Dunkeln gekommen, ja.
Bist du jetzt eigentlich noch da? Ich weiß es gar nicht.
Nee, ich bin jetzt seit Januar 18 bin ich selbstständig, aber ich habe 15 Jahre dort gearbeitet, das Ganze auch mit aufgebaut. Ich hatte dann die Chance, einen neuen Bereich aufzubauen, erst den Bildungsbereich für Schulen, Schulklassen, Lehrer, Unterrichtsmaterial, Workshops für Schulklassen und so weiter und dann sehr schnell nach der Geburt meiner Tochter den Business-Bereich aufzubauen, also Workshops für Unternehmen, Teams und Führungskräfte.
Nun machst du ja heute auch als Moderatorin viele Workshops. Jetzt kommt hinzu, dass du ja deine Geschichte auch auf die Bühne gebracht hast oder Bühne bringst immer wieder als sehr, finde ich, faszinierende Rednerin. Also ich muss ehrlich sagen, ich hab viele Reden gehört. Ich fand deine, die ist mir so nachdrücklich in Erinnerung geblieben, wegen deiner Art, die Dinge mitzuteilen. Was sind so deine Beweggründe, das so auf die Bühne zu bringen oder Themen so zu teilen?
Also ich sage nochmal, wie ich Moderatorin geworden bin, weil darüber ging ja der Weg. Nun war ich da bei Dialog im Dunkeln und das war tatsächlich, das muss ich nochmal ganz kurz sagen, wirklich eine großartige Sache, weil ich eben was komplett Neues entwickeln konnte mit diesen Workshops im Dunkeln. Das gab es ja vorher so nicht und auch keine Vorbilder dafür. Und das habe ich so entwickelt und nur die Dunkelheit war da und ich hatte aus dieser Zirkustheater-Sache hatte ich ja auch schon viel mit Theaterpädagogik und so. Und da habe ich jedenfalls Sachen entwickelt im Dunkeln, die funktionierten für Teambuilding, für Führungskräfteentwicklung. Und sehr schnell waren wir damit eingeladen zum Weltwirtschaftsforum nach Davos. Das klingt jetzt irgendwie unwirklich, war es damals auch. Und also wirklich das Weltwirtschaftsforum in Davos. Und da waren wir eingeladen. Es war natürlich dann dadurch noch ein Riesenboost. Und so kam ich dann auch in diese Wirtschaftswelt, mit der ich vorher nicht viel zu tun hatte und wurde dann irgendwann gefragt, ob ich auch moderieren könnte, so ein Wirtschaftskongress, wo es eben auch um Inklusion in der Arbeitswelt ging. Ja. Bei Erben auch eine große Sache. Ja, und dann habe ich gedacht, wie Pipi Langstrumpf, ich habe das noch nie vorher versucht. Ich bin sicher, ich schaffe das. Naja, dann habe ich das gemacht, mich natürlich nochmal vorbereitet, coachen lassen und so weiter. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, weil ich war wieder zurück im Scheinwerferlicht und auf der Bühne. Und ja, so hat sich das entwickelt. So, und jetzt steht mein Hund vor der Tür, ist meine Blindenführhündin und bellt. Ich muss die jetzt mal kurz reinlassen.
Ja, wir unterbrechen kurz. Jetzt fort, ne?
Wir sind bei der Moderation auf der Bühne, oder?
Genau, oder? Bei der Bühne sind wir gewesen, haben wir unterbrochen.
Ja, und so war ich dann also da auf der Bühne als Moderatorin und darüber kamen dann sofort weitere Aufträge und dann habe ich gedacht, ja, das ist super und macht richtig viel Spaß und wahrscheinlich gibt es da auch noch einiges, was man lernen kann. Ich habe das ja nicht gelernt. Und dann habe ich mich umgeschaut, von wem ich lernen möchte und wollte unbedingt von Sabine Askodom lernen, die ja auch moderiert und Rednerin ist und hatte das große Glück, dass ich dafür ein Stipendium bekommen habe von einer Stiftung, die blinde Menschen unterstützt. Sonst hätte ich mir das so auch gar nicht leisten können. Die hat mich also ein Jahr lang begleitet, unterstützt. Wir haben uns immer wieder getroffen. Und dann hat sie auch sehr schnell gesagt, naja, Rednerin ist auch was für dich. Und ich so, ach so, was ist denn das eigentlich? Und so kam es dann von der Moderation. Zusätzlich bin ich dann auch noch Rednerin geworden.
Ja, und du hast vorhin gesagt, das war schön, endlich wieder zurück im Scheinwerferlicht. Das kanntest du ja von früher auch aus deiner Agentur. Und wenn du das jetzt so anschaust, das, was du jetzt tust, was ist denn so das Schöne daran für dich?
Das Lebendige, das Abwechslungsreiche, die Verbindung zu schaffen zwischen unterschiedlichen Menschen, also jetzt in der Moderation auf der Bühne, mit dem Publikum, in den Interviews, in den Gesprächsrunden und beim Reden auch. Also was zu schaffen, was das Publikum gemeinsam mit mir erlebt. Also ich erlebe das, was ich erzähle, also wenn ich von meiner Geschichte erzähle oder ich mache viel mit persönlichen Geschichten, auch wenn ich ein bisschen andere Themen noch habe, also ich rede auch zu Teambuilding-Themen oder Diversity-Themen, was zu schaffen, was ich dann nochmal durchlebe gemeinsam mit dem Publikum, das macht mir einfach ziemlich viel Spaß, ja,
Ja.
diese Energie, die dann entsteht.
Ja, das kann ich ganz, ganz gut verstehen. Dörte, wir sind ja jetzt schon fast am Ende unserer Zeit. Ich könnte noch viel, viel länger mit dir sprechen. Vielleicht setzen wir es einfach nochmal zum Thema Diversity irgendwann fort und Teambuilding. Wenn du jetzt nochmal so das betrachtest, mit all deinem Wissen, was du heute hast, und wir sind ja, also bei diesem Podcast geht es ja grundsätzlich um diese nochmal das Thema Säulen des Lebens und was tue ich eigentlich, wenn ich merke, eine Säule kommt so richtig aus dem Gleichgewicht und wie komme ich da wieder hin, in irgendeiner Form anders, aber trotzdem ausgewogen zu leben. Ich so rausgehört habe aus all dem, was du sagst, dass du sagst, dir hat geholfen, die Dinge also wirklich auch betrauern zu dürfen, trotzdem in die Aktion zu kommen, dir irgendwann Hilfe zu holen und dann auch sich auf zu neuen Ufern zu machen. Das wären jetzt so die vier Dinge, die ich so von dir, deine Art damit umzugehen, rausgehört habe. Was sagst du, also rückwirkend betrachtet?
Auch so sagen, also meinen Weg damit zu gehen. Und das war ja eine unglaubliche Zäsur, diese Diagnose und was dann kam. Und diese Bilder, die ich dachte, die ich jetzt anscheinend erfüllen muss, die Bilder einer Frau mit Behinderung. Ich bin ja groß geworden noch mit den Bildern von Aktion Sorgenkind und dann zu verstehen, das funktioniert in Deutschland. Na klar, du wirst versorgt, du kriegst irgendwie Unterstützung. Wenn du Glück hast, kriegst du auch irgendwie einen Job, mit dem du Geld verdienen kannst und so weiter. Aber das eigene Leben zu leben, das wie ich bin, das war mir total wichtig. Und da war die Zeit sozusagen insofern auch großartig. In den 60er Jahren hätte ich es nicht geschafft, aber in den 90er und 2000er Jahren, da kam das Thema Inklusion auf, da waren Leute neugierig und insofern hatte ich da Chancen und das hat einfach so viel Spaß gemacht, dann meinen Weg zu finden mit all dem.
Okay. Wann kann man dich denn das nächste Mal auf der Bühne sehen, wenn jetzt Leute Lust kriegen, nicht nur zu hören, sondern auch zu erleben, was du da auf die Bühne bringst?
Also ich bin nächste Woche wirklich viel unterwegs. Ich bin in Wien am Dienstag. Das war ja am großen, das passt zu unserem Thema heute, großen Kongress zur Gesundheitsförderung. Da geht es um Vielfalt in der Gesundheitsförderung. Danach bin ich in Fulda und dann im Harz und dann in Hannover. Das ist also nächste Woche so. Aber was vielleicht noch interessant ist für die Zuhörer, ist der 19. Oktober. Das ist eine Rednernacht in Lüneburg. Organisiert Udo Gast, ganz neu, tolle Kolleginnen und Kollegen, an dem Abend dabei und da bin ich auch dabei.
Ja, schön. Da werden wir uns vielleicht sehen, Dörte. Das freut mich sehr. Oder werden wir uns treffen. Und dann werden wir vielleicht, wenn du magst, nochmal einen neuen Termin ausmachen zum Thema Diversity, Teambildung.
Das würde mich sehr freuen. Eine Sache, die mir am Herzen liegt, noch sagen, weil es ja um das Thema Säule Gesundheit und so weiter geht. Jetzt habe ich ja eigentlich mit dieser Diagnose, da bin ich ja im Grunde genommen gescheitert. Das ist nicht geheilt. Aber was ich gemerkt habe, wenn du diese eine Sache hast, und da gibt es ja viele Menschen, die eine Sache haben, die ist eben nicht zu reparieren oder damit musst du eben leben, ob du nur eine Diabetes hast oder was auch immer. Ja. Dann nicht zu denken, ich bin jetzt ein kranker Mensch, bei mir ist irgendwas kaputt, sondern zu verstehen, okay, das funktioniert nicht und deshalb brauche ich noch mehr, dass ich mich um meine Gesundheit und um meinen Körper kümmere. Das war für mich auch noch ganz wichtig.
Ah, okay. Und dieses noch mehr, was hast du konkret gemacht? Also hast du noch bewusster Dinge gemacht, bewusster gelebt? Was heißt das noch mehr?
Mich hat das immer schon interessiert, so was brauchen wir, um gesund zu sein und damit unser Körper, wir uns in unserem Körper wohlfühlen. Das hat mich immer schon interessiert und das nach wie vor. Und das sind die ganz typischen Dinge. Bewegung, viel davon, unterschiedlichste, Ernährung, Entspannung, Meditation. Und ich glaube, das ist alles, brauchen alle Menschen. Das brauchst du aber noch sehr viel mehr, wenn du noch eine gesundheitliche oder wie auch immer Herausforderung hast.
Ja, das war nochmal ein guter Hinweis, denn das vernachlässigen wir ja so oft dann. Also, ne, also das anzugehen ist, glaube ich, wichtig. Wie oft bist du denn in deinem Wohnzimmer am Trapez mit deinen Kindern?
Naja, es hängt da, ja. Also eigentlich bin ich da täglich ein bisschen dran. Und noch so mehr bin ich jetzt auf meinem Trampolin. Ich bin also ganz begeisterte Trampolinhüpferin geworden.
Der steht im Garten oder steht das drin?
Nee, der steht auch im Wohnzimmer, so ein kleines. Also im Garten haben wir ein großes, da bin ich nicht so oft drauf, aber so eins mit Stahlfedern und im Wohnzimmer haben wir so eins mit Gummibändern, hätte ich beinahe gesagt, so ein Belly, ich weiß nicht gar nicht, da habe ich Schleifwald gemacht. Das ist so toll, deshalb sage ich es jetzt, das ist ein Bellycon und das, da bin ich auch täglich drauf.
Also ich zu Hause bin, ja. Ja, also total fit. Leute, du bist fit, ne? Also ich habe ja jetzt, sie sind ja per Zoom unterwegs jetzt gerade und ich sehe dich ja gegenüber sitzen und deswegen habe ich vorhin auch nochmal nach dem Alter gefragt. Also das wird man dir jetzt so nicht abnehmen unbedingt. Top fit. Wie schön. Hm? Gut, ich sage dir ganz herzlichen Dank. Es ist immer eine Freude, wieder in den Austausch mit dir zu gehen. Und jetzt erstmal viel Erfolg für die nächste Woche, für all deine Auftritte und für den Oktober. Und ja, mal sehen, ob jemand den Weg dann, Lüneburg ist ja nicht so weit von Hamburg entfernt. Bis bald. Dörte, ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir ganz herzlich. Ganz herzlich. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. So wollte ich das sagen. Also, vielen, vielen Dank, Anja.
Tschüss.